Vielen Dank fürs hier sein. Ich freue mich sehr, diese Präsentation halten zu können, besonders so früh wie morgens heute. Bevor wir loslegen, möchte ich erstmal Credits geben an ganz viele Menschen, die total wichtige, gute Arbeit dafür beigetragen haben. Ich habe leider nicht die Zeit, jede dieser Personen speziell zu benennen, aber ich möchte ganz besonders ein Highlight auf Markan setzen. Und er hat eben das Projekt begonnen und entsprechend möchte ich hier nochmal Markan erwähnen. Er hat die meisten Contributions an dieses Projekt geliefert, genauso wie ich Alyssa auch danken möchte. Asahi Lina hat eben den Grafik-Kernel-Treiber geschrieben und Dagal, die den GPU Instruction Set geschrieben hat. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Und vielen lieben Dank auch an alle, die spenden und uns damit ermöglichen, Hardware zu kaufen und zu testen. Lasst uns mit dem Talk beginnen. Wir haben drei Agenda-Punkte. Wir fangen zuerst mal mit der Vergangenheit an, wie es alles begonnen hat, wie wir aktuell arbeiten und wie wir das Reverse Engineering machen. Aktuell, wie wir Typ C Reverse Engineeren, also dass USB-C unterstützt wird im breiteren Maße und dann in die Zukunft blickend für M3, M4, M5 Geräte. Lass uns mit der Vergangenheit beginnen. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, hat Apple 2020 bekannt gegeben, dass sie mit ARM-Geräten weitermachen werden und ihre eigenen Chips entwickeln. Dann hat Hector Martin eben bekannt gegeben, das Asahi Linux-Projekt starten zu wollen mit einem Patreon-Projekt. Dann hatte er es schon bald darauf geschafft, erstmal einen ersten Build zum Laufen zu bringen. Und im Beginn von 2022 wurde dann die erste Alpha von Asahi Linux für Endbenutzer veröffentlicht, damit die das eben auf ihre Maschinen installieren können und ein gutes, gescheites Betriebssystem auf diese tolle Hardware packen können. Wenn ihr euch mit Apple-Geräten auskennt, dann wisst ihr so grob, dass die meistens sehr eingeschränkt sind in Bezug auf die Zugriffe und dass man deshalb nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf einem iPhone was anderes zu booten, weil sie die gesamte Chain kontrollieren. Bei Macs ist das aber allerdings nicht so. Dort kann man seinen eigenen Custom Code ausführen, ohne dass man die Sicherheit vom Apple Code kompromittiert. Was man dafür machen muss, ist, man muss in die Silent Recovery gehen und dafür muss man eben den Power-Knopf lang halten. Dafür muss man sich eben mit dem Maschinenbesitzer Befehl mit Passwort authentifizieren und dann kommt eine Achtung-Achtung-Warnmeldung, dass hier die Sicherheit nicht mehr gegeben ist und dann ist man eben in EL2 gedroppt. Das ist der Exception Level in diesem Fall. Das ist eine CPU Berechtigung, eben in ARM spezifisch. Und das hat eben Apple ganz bewusst mit eingebaut. Da gibt es wirklich keinen keine Schwachstelle oder sowas, sondern das ist ganz bewusst von Apple möglich gemacht. Und das ist auch nicht, nicht unabsichtlich so oder sowas, sondern das ist wirklich bewusst so erstellt worden, damit eben die Möglichkeit besteht, von Apple da eigenen Code auf dem Gerät auszuführen. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, ist eben, es wird eine zweite Partition erstellt. Es wird eben am Beginn von einer separaten Partition gebootet, die dann mit iBoot gebootet wird, wo alles noch im Apple-System ist. Und dann hat man eben in der Recovery die Möglichkeit, sich zu entscheiden, möchte ich jetzt in die macOS-Partition booten oder möchte ich in mein eigenes komisches Ding hier booten. Das eine Problem ist natürlich, okay, es gibt hier überhaupt keine Dokumentation. Also wir wissen nur, wir werden da reingedroppt in diesen Berechtigungslevel in EL2, aber wir haben sonst keine weiteren Infos. Wir sind da einfach drin und ja. Timer ist eben ARM-born und der Interrupt ist AIC. Und es gibt eben keine Treiber, keine Dokumentation. Apple wird die auch nie zur Verfügung stellen. Und ja, wir wissen eben nur, dass wo im Speicher AIC vorhanden ist und wir wissen über die Register, wo X und U Drops vorhanden sind.
Aber ein Problem, was man hat, wenn man das machen möchte, dann muss man immer wieder muss man rebooten gehen und in den Recovery-Modus gehen und das ist halt immer wieder ein bisschen nervig. Das heißt, man versucht es eher über Reverse-Engineering-Tools zu machen und da haben wir früher bei der Wii sowas gebaut, das heißt Mini und das ist so ein kleiner Proxy für UART und das kann man dann bei Apple über USB rausbekommen. Damit kriegt man dann eine Python-Shell auf einer anderen Maschine, mit der man dann da rumpoken kann, ohne auf der Hauptmaschine was machen zu müssen. Das heißt, man kann einfach auf der zweiten Maschine in der Python-Shell rumspielen und an der Hardware rumspielen. Das macht das alles sehr viel einfacher. Das heißt, wenn man jedoch irgendwas kaputt macht, dann kann man es einfach über Python wieder rebooten mit Python Reboot. Man kann auch eine shell.py öffnen, da ist man in einer Python Shell, dann kann man dann Dinge lesen, kann man herausfinden, wie die Hardware funktioniert, man kann Speicher allokieren. Und ganz viel Arbeit ist da reingeflossen, dieses Reverse Engineering einfach so super wie möglich zu machen. Das heißt, man kann dann am Ende Treiber in Python prototypen und das sorgt dafür, dass man einen sehr schnellen Development Cycle hat. Man möchte das so einfach wie möglich machen und so kann man dann herausfinden, wie die Hardware funktionieren und erst dann anfangen, einen Treiber zu schreiben. Hier ist ein Beispiel, wie das funktioniert. Hier habe ich einen iScript I2C Treiber geschrieben. Hier habe ich es einfach mal in Python geschrieben. Man liest ein paar Register, man schreibt ein paar Register und irgendwann ist die Transaktion dann fertig. Und das passiert alles, bevor ich überhaupt eine einzelne Zeile Linux Kernel Code schreibe. Und sobald das funktioniert, hat man einfach einen Hardware hat man ein Modell der Hardware im Kopf und dann kann man einfach den Treiber schreiben. Das macht einfach den ganzen Development-Prozess viel netter. Das funktioniert ganz gut für einfache Hardware, wie ein I2C-Bus. Man kann man kann bei solch einfacher Hardware einfacher raten, wie das Ganze funktioniert. Aber es gibt auch kompliziertere Sachen, wie zum Beispiel die Grafikkarte, wo man nicht einfach bloß raten kann, um alles zu benutzen. Das heißt, man könnte jetzt anfangen, Dinge zu disassemblen, aber das habe ich eigentlich schon genug in meinem Leben gemacht und das dann auch in C++ und IOKit geschrieben. Aber das wäre alles super nervig. Ich würde es mir viel lieber anschauen, wie das funktioniert. Und dann wollte ich mir einfach anschauen, wie XNU die Hardware benutzt. EL2 ist der Exception Level, ein Privilegien Level. Und dann möchten wir auf diese Art und Weise jetzt herausfinden, wie XNU mit der Hardware redet. Was wir gemacht haben, ist, wir lassen XNU einfach in einer kleinen VM laufen zu lassen, in Mini. Am Anfang haben wir einfach alle Hardware durchgemappt und dann sieht man, welche Teile, an welchen Teilen man interessiert ist und schaut sich die genauer an. XNU greift auf irgendwelche Hardware-Register zu und das intercepten wir, leiten es weiter und kriegen dann am Ende auf der anderen Seite mit Python einen Trace von, was die Hardware tut. Ein Beispiel, was wir hier machen können, ist, wir finden ein paar Register und dann kriegen wir Debug-Output. Dann sieht es in etwa so aus, so ein Tracer, und dann startet man den. Dann kriegt man ausgegeben all die Traces von der Hardware. Dann kann man langsam verstehen, was die verschiedenen Register tun, und dann bildet man nach und nach ein Modell davon, was die einzelnen Register bedeuten. Wenn man jetzt all dieses Tooling gebaut hat, dann sieht man das hier in der Hostmaschine. Man sieht verschiedene Register, man sieht, wie ein paar Register geändert werden. Man kann die Hardware natürlich auch emulieren. Wenn man nicht möchte, dass XNU auf Hardware bestimmt zugreift, dann kann man das auch intercepten. Und man kann natürlich auch einfach all die Zugriffe einfach ausgeben, die passieren von XNU-Seite. Und das macht es viel einfacher, das Ganze zu reverse-engineeren. Auf diese Art und Weise kann man viel, viel schneller die Hardware verstehen, weil man am Ende einfach sowas wie ein S-Trace für Hardware hat. Das sorgt einfach für eine sehr einfache Development-Experience.
Und so kann man dann eben die Hardware reverse-engineeren und das Ergebnis davon ist praktisch eine Pipegirl in Bash. Warte für 10 Minuten und dann hast du eine total funktionstüchtige Linux-Distribution auf deinem Apple Silicon-Gerät. Und das war am Beginn natürlich total viel Feature-Arbeit. Also wir haben viele, viele Features erarbeitet, aber wir haben sie noch nicht upstreamed, weil wir einfach noch Grundlagenarbeit leisten mussten. Wir wollten, dass es nachhaltig ist und erhaltbar bleibt. Und das mussten wir entsprechend eben auch in den Linux-Kernel upstreamen. Früher dieses Jahr sind einige Teile des Projekts ausgetreten und haben sich entschieden, nicht mehr weiter an dem Projekt zu arbeiten. Und entsprechend haben wir deshalb dann entschieden, wir gehen jetzt den technischen Rückstand an und upstreamen die ganzen Features und mussten nur noch zwei Treiber upstream bringen, die im Moment nur downstream sind, und das ist der Display Controller und der Grafiktreiber. Lass uns jetzt ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, nachdem ich jetzt mal über Reverse Engineering gesprochen habe. Jetzt möchte ich euch auf Basis dieser Grundlagen zeigen, wie wir gerade daran sind, den USB-C-Port zu reverse engineeren. USB ist schon ziemlich alt. In 1996 ist USB 1.0 veröffentlicht worden mit 1,5 Mbit nur. Dann 98 wird drauf gekommen, ja, lasst uns doch mal volle Busspeed benutzen, also 12 Mbit. USB 2.0 kam dann 2000 mit 480 Mbit und 2008 kam dann USB 3.0 mit 5 Gigabit pro Sekunde und 2013 kam USB 3.1 mit 10 Gigabit. Namens SuperSpeed Plus, und jetzt sind die USB-Standard-Nomenklatur ist dann draufgekommen, oh, das ist doch schon ordentlich verwirrend, und haben entsprechend sich dann entschieden, von SuperSpeed Plus und SuperSpeed wegzugehen und entsprechend zu den jeweiligen Gigabit-Geschwindigkeiten hochzugehen. Als Marketingnamen. Und mit USB 4 in 2019 kam dann die Open-Source-Version von Thunderbolt, die eben auch öffentlich ist jetzt, die Spezifikation. Die ist aber sehr lang, aber dort ist eben auch so Sachen wie DisplayPort-Tunnels zum Beispiel dabei. Und das, ja, dort gibt es eben 40 Gigabit-Geschwindigkeiten. Während die Bandbreite auch verbessert wurde, haben sich auch die Konnektoren verändert mit der Zeit. Ihr kennt wahrscheinlich alle USB A und B, auch Mini und Micro USB. So von wegen, man braucht immer drei Versuche, um den USB-Stick richtig anzustecken. Ihr kennt das sicher alle mal. Bei USB-C ist das inzwischen nicht mehr der Fall. Das ist der neue Anschluss mit all seinen Pins, und die können eben in beide Richtungen eingesteckt werden. Und alle modernen Macs haben einfach nur noch viele von diesen Ports. Und inzwischen kann man bei jedem Anstecken immer richtig einstecken und muss nicht mehrmals probieren. Das ist zumindest das Ziel. Immer klappt's. Manche Menschen implementieren das aber allerdings falsch. Das heißt, man kann dann trotzdem die Variante haben, dass man es nur in eine Richtung einstecken kann, selbst bei USB-C. Es gibt also bei diesen Geräten vier verschiedene Protokolle. Das sehr langsame USB 1 und 2, USB 3, Thunderbolt bzw. USB 4 und DisplayPort, alles über diesen einen Port. Und die Art und Weise, wie das in der Hardware implementiert ist, da sieht man auf diesem Diagramm, wie das implementiert ist. Es hat USB 2 immer noch separate Lanes für USB 2, weil nämlich selbst wenn man sich ein modernes Dock kauft, geht das immer mit einem separaten USB 2 Hub, weil das nicht getunnelt werden kann durch den Rest, durch die restlichen Protokolle. Weil beide Protokolle unterschiedliche Sprachen sprechen, muss eben da mit einem Controller, mit einem Power Delivery Controller gearbeitet werden. Und da muss eben herausgefunden werden, welche Modi unterstützen beide Geräte, und der Switch, und dann gibt es eben einen Switch, und der Switch die High-Speed-Lanes zu den verschiedenen Protokollen jeweils. Aber um das zum Funktionieren zu bringen, gibt es entsprechend auch 5 bis 6 Schnittstellen, die alle miteinander kooperieren müssen, damit das funktioniert. Und bei Apple ist davon nichts dokumentiert.
Ich werde jetzt mal da durchgehen, wie man das Schritt für Schritt machen kann. Von iPhones beim Hacken wissen wir, weil das Apple Silicon quasi einfach bloß sehr große iPhones sind. Da haben sie nämlich einfach bei den iPhones gemerkt, die CPUs sind so gut, daraus könnte man ja auch ein Notebook rausbauen. Und was man dann relativ schnell rausgefunden hat, ist, das ist einfach das gleiche wie auf dem iPhone, es ist auch so ein Synopsis-Controller. Natürlich gibt es kein offizielles Datasheet dafür, aber die Register und so weiter findet man in Datasheets von Intel und so weiter oder Rockchip. Es gibt da vielleicht irgendwelche NDAs, aber es findet man alles auch so im Internet. Man kann dann einfach mal googeln und vielleicht findet man das dann auf irgendeiner SOC-Dokumentation. Es gibt auch einen Linux-Treiber dafür, was sehr nett ist. Das war sogar mal BSD und GPL lizenziert. In 2016 haben sie dann auf nur GPL gewechselt, aber dann schaut man sich halt den an. Das wurde alles benutzt, um mit Mini ein Hardware-Serial zu bauen. Das heißt, das erste, was ich gemacht habe, ist ein USB-Gadget-Mode zu implementieren. Aber das hat dann nur einmal funktioniert. Das heißt, so, wenn man das rausgezogen hat und wieder reingesteckt hat, dann hat das nicht mehr funktioniert. Ich habe halt gedacht, okay, das ist ein Bug oder so, aber ich habe es einfach mal so gemacht. Dann habe ich das mal in Linux probiert, aber auch dort hat es nur einmal funktioniert. Das heißt, ich habe es reingesteckt, dann hat es funktioniert, aber wenn man es wieder raus und wieder reingetan hat, dann hat es nicht mehr funktioniert. Außerdem hat es nur im Device-Mode funktioniert. Das heißt, wenn ich dann einen USB-Stick reingesteckt habe, dann hat es einfach nicht funktioniert. Die Geräte haben dann einfach keinen Strom bekommen. USB Typ C kann bis zu 240 Watt transportieren. Es gibt eigentlich bloß ein Gerät, was das benutzt. Man kann aber wirklich ziemlich viel Energie über diesen Port schicken. Das heißt, man muss das natürlich verhandeln in der Verbindung, wie viel Energie man haben möchte. Nicht, dass das Telefon plötzlich 240 Watt bekommt, obwohl es das nicht haben möchte. Das ist das Protokoll über die CC-Lines, das ich auch vorher benannt hatte. Das wird von einem USB Power Delivery Core von TI gehandelt. Auf der linken Seite seht ihr, was ich getan habe. Das ist, glaube ich, von AliExpress. Und da habe ich einfach mal ein bisschen was gedumpt, um herauszufinden, wie das funktioniert. Aber das Coole ist, es gibt einen Linux-Treiber dafür. Ich musste bloß ein paar Dinge verändern und dann hatte ich USB-Host-Mode. Dann konnte ich mein USB-Gerät genau einmal benutzen. Das ist natürlich nicht genug, aber ja, da war es hilfreich, dass ich dieses Reverse Engineering Tooling hatte. Und jetzt könnte man natürlich versuchen zu debuggen, warum das bloß einmal funktioniert. Aber das ist so ein Kaninchenloch, da kann man beliebig viel Zeit da drin verbringen und dann würde man wahrscheinlich nie herausfinden, warum es beim zweiten Mal nicht auftaucht. Aber wenn man jetzt dieses Tracing hat, dann kann man einfach ein Gerät reinstecken und wieder rausziehen und die Logs anschauen. Und dann habe ich gesehen, wenn ich es rein und rausgesteckt habe, dann gab es einen vollen Reset vom USB-Gerät. Dann wurde einfach alles ausgeschaltet. Und als ich es wieder reingesteckt habe, dann hat das sich wieder eingeschaltet. Das heißt, jedes Mal, wenn man ein USB-Gerät rauszieht, muss man den kompletten Stack ausschalten und wieder einschalten. Das heißt, wenn das USB-Gerät sagt, dass es da ist und wieder rausgezogen wurde, dann muss man alles hart resetten, damit es wieder funktioniert. Und das ist tatsächlich innerhalb von Linux implementiert. Meine originale Implementation war ziemlich hacky, aber das hat mir dann trotzdem für ein ganzes Jahr. Und da ist ein Tipp von mir, man sollte solche Dinge so früh wie möglich upstreamen. Denn als ich es gesendet habe, habe ich Hinweise vom Maintainer bekommen, wie man das besser lösen könnte. Denn diese Leute können den Code tatsächlich sehr gut verstehen. Die Leute können dir sagen, was die beste Art und Weise ist, das zu machen. Also wirklich sofort, so früh wie möglich upstream, wenn möglich.
Und so haben wir es dann geschafft, USB 1 und 2 komplett funktionstüchtig zu haben. Jetzt könnte ich euch natürlich dieselbe Slide für USB 3 nochmal zeigen, DisplayPort und so weiter. USB 3 ist ein bisschen komplizierter, weil viel mehr Geschwindigkeit. Bei USB 3 ist es ein bisschen spezifisch und muss man so mit Link-Training arbeiten und USB 4 ist da viel leichter im Umgang. Also was man tut, ist tatsächlich eben nochmal auf MMIO zu prüfen und schaut sich daneben an, was da so genau da ist und schreibt dann drauf einen Treiber. Von ein paar Tagen haben wir dann den USB 3-Code auch upstreamed und inzwischen ist deswegen auch im Kernel USB 3-Code vorhanden. Als nächstes ist dann DisplayPort ein Thema. Und Menschen wollen wirklich, dass das wirklich dringend das DisplayPort funktioniert, aber ein externer Screen funktioniert eben nicht. Und dann schaut man im Subreddit und sofort auf der ersten Seite vom Subreddit fragen sich Menschen, warum klappt denn das nicht, dass ich DisplayPort auf meinem Gerät nutzen kann. Und was funktioniert, warum funktioniert denn das nicht? Und da gibt es eben so serielle Controller, mehrere, die da verbunden sein müssen und unterstützt sein müssen, damit das klappt. Und für die die hier im Saal sind heute, die können vielleicht sehen, dass ich meine Präsentation von einem Apple Silicon Gerät gebe und ihr seht hier auch, dass ich eben das auf Linux ausführe gerade. Das heißt, es funktioniert jetzt endlich und wir haben das getestet in den letzten Tagen mit Janis und es ist jetzt in einem Zustand, wo das größtenteils funktioniert und wir haben den Code, der das möglich macht, haben wir das gerade erst vor ein paar Minuten gepusht und jetzt ist das Ziel im Moment, dass das eben noch für Entwickler zur Verfügung gestellt wird, damit die Bugs, die letzten, noch ausgearbeitet werden. Und wenn ihr Entwickler seid, dann helft uns da gerne, das noch zu verbessern, damit wir das dann Anfang nächsten Jahres in die aktuelle Version von Asahi Linux implementieren können. Wie versprochen, erzähle ich jetzt auch noch etwas zur Zukunft bei M3, M4, M5. Wie schon erwähnt, haben wir einen Fokusgrad in Richtung unsere Features zu upstreamen. Aber wir hätten gehofft, dass wir mehr neue Menschen mit ins Projekt bringen können, damit wir uns auch auf die neuen Prozessoren konzentrieren können. Die Veränderungen zwischen M3 und M2 zum Beispiel sind eher gering. Deswegen, Apple hat keinen Anreiz dazu, die Hardware größer zu verändern, weil eben sie müssten dann neues Geld investieren in die Forschung dahinter und in den Hardwareaufbau. Deswegen gibt es wirklich nur kleinere Veränderungen, zum Beispiel wie so ein Interrupt funktioniert oder wie gewisse Co-Prozessoren funktionieren oder wo gewisse Chips angeordnet sind, solche Dinge. Und deswegen, also ihr könnt da sicher eine Lösung finden, uns da zu helfen, dass wir eben M3, M4, M5 unterstützen können. Die eine Ausnahme ist die GPU, also die Grafikkarte, weil eben da noch viel Innovation stattfindet, gerade durch AI und KI-Themen. Wir haben jetzt einen neuen Contributor, also einen neuen Unterstützer, Integral Pilot, und die Person kümmert sich gerade um M3-Unterstützung. Vor ein paar Tagen haben wir dann ein Update bekommen und es bootet auf seinem M3-Gerät. Es gibt noch keine Grafik, es gibt noch keine Grafikbeschleunigung, aber man kann natürlich schon mal Doom spielen. Und wie gesagt, wir werden da weiter dran arbeiten. Das ist immer noch in sehr frühen Phasen, aber wir werden im nächsten Jahr weiter daran Fortschritte machen. Jetzt noch kurz zu M4, M5. Ich habe noch nur ein paar Minuten, aber im Allgemeinen kaum Änderungen, aber es gibt ein Thema, das macht es ein bisschen nervig, das umzusetzen. Es hat eine größere Änderung gegeben, deswegen ist das Tracing von MMO wesentlich schwieriger geworden. Und Apple hat eben entsprechend die ARM-Architektur an ihren Wunsch angepasst. Sie haben eben neben Exception Level, EL2, auch noch einen Guarded Level, GL2, eingeführt. Das ist eben auch so ein CPU-Privileg-Level. Und eben nur GL2 kann Page Tables verändern. Und bei M4, M5 haben sie eben gewisse Instruktionssets abgeschalten oder ja, unnutzbar gemacht. Und genau, wir vermuten, dass Apple eben da gewisse Sicherheitsmechanismen mit reinbringen wollte, aber wir wissen nicht genau, warum das nicht geht.
Aber das ist okay für Linux, aber für uns ist es ein bisschen problematisch, weil unsere Reverse Engineering Tools nicht funktionieren. Man kann da Linux ganz einfach hinporten, aber irgendjemand muss halt all die Arbeit machen. Das macht aber leider all unsere Reverse Engineering Tools kaputt. Man kann XNU nicht mehr virtualisieren. Das macht das ganze Reverse Engineering viel, viel anstrengender. Aber falls jemand möchte, kann gerne mitgeholfen werden. Jetzt überspringe ich mal kurz was. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich werde jetzt bei der Failoverflow Assembly sein. Ihr könnt mir eine E-Mail senden, im Fediverse folgen, zu unserer Website kommen oder auf unserem IRC vorbeischauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und Antworten.
Yes, it's only a little time. So if you want to have, if you have a question, stand up, go
Falls
to the mic.
Irgendjemand eine Frage hat, einfach zum Mikrofon gehen. Mikrofon Nummer 1. Hi, danke für Asahi und ich Ich liebe es noch viel mehr, wenn HDMI jetzt funktioniert, wenn DisplayPort jetzt funktioniert. Warum lässt Apple eigentlich anderen Code auf ihren Maschinen ausführen?
Ich kann nur vermuten, also Apple verkauft einen Computer und bei einem Computer erwarten Menschen ihr eigenes Betriebssystem ausführen zu können, aber bei einem iPhone und einem iPad eher nicht. Das ist meine beste Vermutung.
Danke für den Talk. Ich habe eine Frage zu der Folie über den USB-Port. Da hast du USB 4-Support übersprungen.
DisplayPort und also bei Thunderbolt ist das Thema, das ist das Ding, woran ich als nächstes arbeiten werde. Wir wissen grob, wie Thunderbolt funktioniert. Es gibt auch einen guten Treiber von Intel. Das Thema, was für uns am schwierigsten ist, ist PCI Hot Plug. Also besonders, wenn man besonders problematisches oder besonders spezielle Kombinationen einsteckt nacheinander. Und da müssen wir eben noch dran arbeiten.
Letzte Frage von Mikrofon 4. Danke für den Talk und die Arbeit. Ich habe eine Frage über die Bus-Architektur. Wenn man das USB-Gerät neu reinsteckt, dann muss man den Controller neu starten. Was macht das mit den anderen Geräten auf diesem Bus?
Also wir müssen nur den ganzen Controller wieder abschalten, wenn wir etwas auf dem Root-Port machen. Das heißt, man muss es nur in dem Fall eben wieder alles abschalten, wenn es sonst nicht klappen würde.
Okay, allerletzte Frage von mir, weil es gibt immer noch Leute am Mikrofon. Wo können wir dich finden? Geht einfach zum Fail Overflow Assembly. Ansonsten fragt mich über irgendeinen anderen Weg. Vielen Dank und das ist dein Applaus.